jubelnde Dschihadisten in der syrischen Stadt Aleppo. Eine Offensive aus dem Nichts. Aber warum gerade jetzt? In kürzester Zeit haben islamistische Milizen die zweitgrößte Stadt Syriens, Aleppo, überrannt und eingenommen. Wie konnte das so einfach passieren? Moritz Behrendt aus dem ARD-Studio in Kairo erzählt uns, welche Rolle andere Staaten wie Iran oder Russland dort spielen und was das Aufflammen des Syrienkriegs für die ganze Region bedeuten könnte. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Donnerstag, der 5. Dezember. Ich habe mit Moritz am Mittwochvormittag gesprochen. Hallo Moritz.
Hallo Viktoria.
In Syrien sind islamistische Rebellen weiter auf dem Vormarsch. In der Nacht nahmen sie offenbar große Teile von Aleppo ein. Viele Einwohner waren zuvor aus der Millionenstadt geflohen.
Das war schon ziemlich erstaunlich. Eine Gruppe aus Milizen, also bewaffneten aufständischen Gruppen, hat wirklich in 0,nix große Geländegewinne gemacht in drei Provinzen, in Idlib, in Aleppo und Hama.
Eine Allianz islamistischer Gruppen hatte erst am Mittwoch eine Offensive gegen die Truppen des syrischen Machthabers Assad gestartet.
Und sie haben es auch geschafft, die Millionenstadt Aleppo mehr oder weniger schlagartig einzunehmen und dort die vollständige Kontrolle zu übernehmen von der Regierungsarmee.
Rauch über Aleppo. Dschihadisten kontrollieren nach einem überraschenden Vorstoß weite Teile der Großstadt.
Allah ist groß, rufen sie, feiern im Stadtzentrum die militärische Übernahme, inszenieren sich als Freiheitskämpfer.
Es gab einerseits vor der Einnahme von Aleppo Bilder von Gefechten, bei denen es auch Tote gab. In Aleppo selbst hat sich die Regierungsarmee aber weitgehend kampflos zurückgezogen. Und deswegen sind die einmarschiert mit Hupen und Fahnen und wurden zum Teil bejubelt von den Bewohnern der Stadt. Aber ohne, dass es große Kämpfe gab. Und dieser Rückzug der Regierungsarmee, der ist ja noch so ein bisschen rätselhaft. Haben sie das allein aus Schwäche getan oder möglicherweise steckte da auch eine strategische Idee dahinter?
Also, das ging total schnell, dass sie diese Millionenstadt eingenommen haben. Hat euch das überrascht?
Ja, vor allem die Leichtigkeit und die Abwesenheit der Gegenwehr durch die Truppen des Regimes hat uns sehr überrascht. Im Nachhinein liest man dann, dass diese Aufständischen das wohl schon ein bisschen geprobt haben, dass sie sehr gut vorbereitet waren. Aber vorher haben wir das nicht mitbekommen.
Wer sind diese Aufständischen?
Das sind mehrere Milizen, ungefähr 20 Gruppen, alle bewaffnet. Die meisten islamistisch ausgerichtet. Angeführt werden sie von einer Gruppe namens HTS, Hayat Tahrir al-Sham. Man könnte das als Bündnis zur Befreiung Syriens übersetzen. Diese Gruppe ist aus der Nusra-Front hervorgegangen. Das war einmal vor etwa 10 Jahren ein Ableger von Al-Qaida in Syrien. Da sind in einigen dieser Milizen nicht nur Syrer dabei, die kämpfen, sondern auch ausländische Söldner, möglicherweise aus Saudi-Arabien, dem Kaukasus, oder das sind Uiguren, die aus China kommen. Anführer der HTS ist relativ unumstritten Abu Muhammad al-Jolani. Das ist wie bei vielen dieser Milizen ein Kampfname, der betont, dass seine Familie ursprünglich mal aus dem Golan, von den Golanhöhen kommt, an der Grenze zwischen Israel, Syrien und Libanon.
Und was weiß man über diesen Mann, über den Anführer Abi Muhammad al-Jolani?
Er hat sich 2016, 2017 sehr öffentlichkeitswirksam losgesagt von dem globalen Terrornetzwerk Al-Qaida. Es scheint also wirklich, dass sie sich auf Syrien konzentrieren. Er gibt sich auch immer oder versucht sich etwas moderat und pragmatisch zu geben, arbeitet zusammen möglicherweise mit Regierungen in der Türkei oder auch in der Notsituation bei dem heftigen Erdbeben im Südosten der Türkei und im Nordwesten Syriens, wenn es darum ging, Unterstützung aus den USA und auch aus Europa zu bekommen. Da gab er sich immer besonders moderat, denn diese HTS, die hat schon seit einigen Jahren die Kontrolle über ein Gebiet in der Region, in der Provinz Idlib. Dort haben sie ihre Macht Schritt für Schritt ausgebaut, haben eine Art Regierung eingesetzt, sind gegen Gegner aber radikal brutal vorgegangen, und zwar gegen Gegner jeglicher Couleur, das heißt gegen oppositionelle zivile Kräfte, aber auch gegen Gruppen, die, wenn man das Wort dschihadistisch noch steigern kann, noch dschihadistischer oder radikaler waren als sie selbst, die weiterhin Al-Qaida oder dem selbsternannten Islamischen Staat die Treue geschworen haben. Also die wurden verfolgt in Idlib. Und jetzt, da dieser Vormarsch so schnell vorangeht, versucht dieser Abu Muhammad al-Julani auch möglichen Kritikern ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem er sagt, wir schützen alle Menschen, die hier in Aleppo sind, die in Syrien sind, auch die Minderheiten, auch die Christen, auch die Kurden. Ob diese Versprechen viel wert sind, das wird sich zeigen.
Aleppo ist eine Millionenstadt im Norden von Syrien und strategisch wichtig. Seit dem Wochenende ist Aleppo unter der Kontrolle der HTS-Miliz. Warum greift die Miliz gerade jetzt an?
In erster Linie wird es eine gute Gelegenheit gewesen sein für die Aufständischen, denn die wichtigsten Verbündeten von Bashar al-Assad, dem Präsidenten und Machthaber Syriens, sind momentan akut geschwächt. Das ist einerseits die libanesische Hisbollah, die ist durch den Krieg gegen Israel massiv geschwächt. Und Israel hat auch Hisbollah-Stellungen angegriffen, auch in Syrien. Das Gleiche gilt für den Iran, einen weiteren wichtigen Verbündeten Assads. Dort sind Truppen der iranischen Revolutionsgarden in Syrien unterwegs, aber auch die sind Zielscheibe für israelische Luftangriffe gewesen in den letzten Wochen. Und offenbar war die Stadt Aleppo auch durch die syrische Regierungsarmee nicht besonders gut geschützt. Die Regierungsarmee, das muss man auch sagen, das sind zum Teil ja Wehrpflichtige, die nicht besonders gut bezahlt sind und auch nicht immer motiviert sind. Das heißt, die waren für die Aufständischen relativ leicht zu besiegen. Es gibt Berichte, dass die Aufständischen das wohl schon auch einen Monat vorher geplant haben. Dort habe aber, das ist jetzt alles ein bisschen Spekulation und was man Berichten zufolge hört, der türkische Geheimdienst gesagt, nein, wir wollen das nicht. Ob jetzt die Türkei das grüne Licht gegeben hat und möglicherweise auch hinter dieser Offensive der Aufständischen steht, das ist momentan eine Überlegung, die aber niemand ganz konkret belegen kann.
Über die Rolle der Türkei sprechen wir gleich noch. Moritz, du hast jetzt schon angedeutet, dass die Informationslage schwierig ist. Du berichtest aus dem ARD-Studio in Kairo gerade über die Situation in Syrien. Wie kommst du gerade an gesicherte Informationen?
Das ist wirklich relativ schwer. Als westliche Journalisten haben wir oft große Schwierigkeiten, nach Syrien reinzukommen. Das gilt vor allem für die Regimegebiete rund um Damaskus, aber auch für die von den Rebellen kontrollierten Gebiete. Etwas leichter ist es noch in einem anderen Gebiet, etwas nordöstlicher, wo kurdische Milizen das Sagen haben. Das heißt, wir sind auf andere Quellen angewiesen und da versuchen wir alles Mögliche abzuzapfen, vom syrischen Staatsfernsehen bis zu Informationen durch die Rebellen. Das ist natürlich immer gefärbt und nie neutral. Da muss man immer gucken, wo steckt da ein bisschen Wahrheit drin. Das ist nicht leicht. Es gibt noch eine Quelle, die sehr oft verwendet wird. Das ist die sogenannte syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die sitzt in Großbritannien, ist aber auch nicht komplett unumstritten. Die ist sehr, sehr gut vernetzt, vor allem unter Gegnern von Präsident Assad und gibt manchmal sehr präzise Angaben, wie viel Tote bei welcher Schlacht es gab, ob diesen Angaben immer zu trauen ist. Kann ich nicht ganz sicher sagen. Deswegen heißt es für uns in der Berichterstattung ein bisschen Vorsicht, vor allem wenn es um Zahlen von Toten und Verletzten gibt und wer nun Zivilisten waren und wer Kämpfer waren.
Was wir aber sicher sagen können, ist, die Millionenstadt Aleppo wurde überraschend schnell von Milizen erobert und es gab bei Gefechten Tote und Verletzte. Wie hat denn der syrische Machthaber Bashar al-Assad auf das Vorrücken der Milizen reagiert?
Im allerersten Moment, würde ich sagen, hat er fast gar nicht reagiert, war ziemlich überrascht. Er war zu diesem Zeitpunkt wohl in Moskau, ist dann aber nach Damaskus zurückgekommen und hat inzwischen eine Gegenoffensive angekündigt, hat den Aufständischen, die er ausnahmslos als Terroristen bezeichnet, mit Vernichtung gedroht und sucht vor allem die Unterstützung seiner wichtigen Verbündeten, Iran und Russland.
Der syrische Präsident sucht Unterstützung beim engen Verbündeten Russland. Die russische Luftwaffe greift wieder einmal in den Krieg in Syrien ein.
Syriens Machthaber Assad kündigte eine Gegenoffensive an. Gemeinsam mit seinem Verbündeten Russland griff er mehrere Orte aus der Luft an.
Russland flog bereits Angriffe, um die Regierungstruppen zu unterstützen.
Luftangriffe, Aufstellungen der Aufständischen in den Städten Aleppo und in der Provinz Idlib und die syrischen Bodentruppen, die marschieren inzwischen auch langsam auf, vor allem in der Nähe der Stadt Hama. Dort soll es inzwischen auch heftigere Gefechte geben.
Und warum diese Stadt Hama? Warum ist die wichtig?
Diese Stadt ist wichtig, weil sie den Weg in Richtung Süden absichert aus Sicht des Regimes. Die nächsten Städte, die dann folgen würden, wären Homs und dann kommt schon die Hauptstadt Damaskus. Und dass die in Gefahr gerät, das will natürlich der Machthaber Bashar al-Assad überhaupt nicht.
Und was heißt das, was da gerade passiert, eigentlich für die Zivilbevölkerung vor Ort?
Immer wenn es Gefechte gibt, dann leidet die Zivilbevölkerung. Der Zugang zu lebenswichtigen Dingen wie Lebensmitteln, Medizin oder auch Treibstoff wird beschwerlich, ist zum Teil nicht mehr da. Ansonsten finde ich es relativ schwer zu sagen, das bedeutet es für die Syrer. Vielleicht können wir mal genauer auf Aleppo schauen. Dort gibt es Bewegungen in die Stadt herein von Menschen, die 2015, 2016 aus der Stadt geflüchtet sind und nun froh sind, wieder rein zu können und den Einmarsch der Islamisten als Befreiung feiern. Es gibt genauso aber auch Bilder von Menschen, die scharenweise aus der Stadt herausfliehen. Das sind zum größten Teil Kurden, die befürchten Gräueltaten durch die Islamisten und denken, sie sind sicherer in den Kurdengebieten, in den von den Kurden kontrollierten Gebieten etwas weiter nordöstlich. Aber es leben Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende Kurden auch in Aleppo. Der syrische Krieg war nie kalt. Also es gab immer Gefechte und Kämpfe, zwischen 30 und 100 Tote jede Woche. Allerdings, was sich nicht verändert hat, waren die Fronten. Im Prinzip seit 2019 waren die relativ festgefahren. Das liegt auch daran, dass ausländische Einflussmächte, vor allem die Türkei, Russland und der Iran, so ein bisschen ihre Einflusszonen abgesteckt haben. Das hat sich jetzt schlagartig verändert. Es ist die größte Veränderung der Fronten seit 5 Jahren. Und dadurch gerät Machthaber Bashar al-Assad wirklich in Bedrängnis, so stark wie seit mehr als 10 Jahren nicht mehr.
Im Frühjahr 2011 hat der Bürgerkrieg in Syrien angefangen und dieser Krieg hält bis heute an. Lass uns noch mal zurückgehen zum Anfang. Warum ist der Krieg vor 13 Jahren ausgebrochen und was ist in der Zeit passiert?
Das ist wirklich eine große Aufgabe, das kurz zusammenzufassen. Beginnen wir mal im Prinzip März 2011.
Die Unruhen in der arabischen Welt greifen offenbar zunehmend auch auf Syrien über. In der Hauptstadt Damaskus und im Süden des Landes kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei.
Da begann es mit friedlichen Protesten, vor allem in der Stadt Dera, gegen die unterdrückerische Herrschaft durch das Assad-Regime, die von vielen Leuten als extrem bleierne Zeit mit Folter in den Gefängnissen, mit extremer Geheimdienstüberwachung wahrgenommen wurde. Und es gab einen Aufstand, es gab Demonstrationen in vielen Städten Syriens. Die sind dann von Assad massiv niedergeschlagen worden. Daraufhin hat sich ein Teil dieser Assad-Gegner bewaffnet.
Doch die Sicherheitskräfte reagierten mit Gewalt. Später griff das Regime mit Fassbomben und Raketen aufständische Unzivilisten an.
Bürgerkrieg eskaliert im ganzen Land. Ausländische Mächte wie der Iran und Russland greifen ein. Später auch die USA und die Türkei. Auch islamistische Rebellen kämpfen um die Macht.
Dabei sind zunehmend auch islamistische Gruppen in Erscheinung getreten. Teilweise welche, die eher syrisch orientiert waren, teilweise aber auch welche, die eine internationale Ausrichtung hatten. Und dann war es so, ja, ab 2013, dass der sogenannte Islamische Staat, der selbsternannte Islamische Staat, sich ausgebreitet hat und weite Teile Syriens erobern konnte. Das wurde dann wiederum niedergeschlagen von einer wirklich fast weltweiten Koalitionen, wo Kräfte aus dem Iran, aus den USA, aus Europa mit dabei waren, den IS niederzuschlagen. Und das führte dann dazu, dass Assad wiederum vor allem mit der Unterstützung Russlands und des Irans weite Teile des Landes wieder kontrollieren konnte, etwa so 2/3. Aber das Ganze konnte er nur, weil er mit massiver Gewalt vorgegangen ist.
Die Bilanz ist verheerend, eine politische Lösung nicht in Sicht. Stattdessen werden Fakten auf dem Schlachtfeld geschaffen. Assad will die Kontrolle über Syrien zurück. Daraus hat er nie einen Hehl gemacht.
Und gerade Aleppo wurde in den Jahren 2015, 2016 wirklich in Grund und Boden bombardiert. Da sind auch Zehntausende, Hunderttausende Menschen geflüchtet über die Türkei und ganz viele sind ja auch in weitere Länder Europas und nach Deutschland gekommen.
Könnte es denn auch wieder zu einer Situation kommen wie 2015, 2016, als viele, viele Menschen aus Syrien nach Europa geflohen sind?
Wenn es wirklich wieder zu einer massiven Bombardierung von Aleppo kommt, bislang gibt es die vereinzelt, dann will ich das nicht ausschließen. Aktuell sehe ich es aber auch gerade nicht, vor allem weil es für die Syrer unglaublich schwer ist, rauszukommen aus ihrem Land. Die Türkei möchte niemanden aufnehmen, diese Grenze ist weitgehend dicht. Die anderen Nachbarländer sind Israel, Libanon Und der Irak, auch dorthin ist es sehr schwer auszureisen für die Syrer. Möglicherweise wäre Jordanien noch ein Nachbarland Syriens, ein Weg, wo viele Leute rauskommen. Aber meine Vermutung ist, die großen Ströme nach Europa wird es zunächst nicht geben.
Wie schlimm die Situation für die Menschen vor Ort wird, hängt jetzt auch vom Verhalten internationaler Akteure ab. In den vergangenen Tagen haben ja iranische und russische Kampfjets Assads Truppen unterstützt. Welches Interesse verfolgen der Iran und Russland damit?
Bei Russland gibt es diesen interessanten Satz, die hätten gerne einen Fuß in warmen Gewässern, also im Mittelmeer. Es gibt eine russische Flottenbasis in dem Ort Tartus am Mittelmeer. Es gibt auch inzwischen weitere Luftwaffenstützpunkte Russlands in Syrien. Für sie ist dieser Ort strategisch sehr wichtig, um Einfluss zu haben auf den gesamten Nahen und Mittleren Osten, damit sie weiter Verbindung haben, auch in Länder wie Iran, wie Saudi-Arabien. Da ist Syrien für sie sehr hilfreich. Und dann gibt es noch so eine Erzählung, die in Russland sehr stark ist und weitergetrieben wird. Wen wir einmal unterstützt haben, den lassen wir nicht fallen. Anders als der Westen, der sich immer mal wieder Marionettenregimes hält. Das ist jetzt die russische Erzählung. Und dann aber auch Machthaber immer wieder fallen lässt. Aber wen Russland unterstützt, an dessen Seite stehen wir dauerhaft. Das ist ein Teil der Unterstützung für Assad. Beim Iran ist es etwas anders. Für den ist ganz wichtig die sogenannte Achse des Widerstands. Der Widerstand, der richtet sich hier vor allem gegen Israel. Und zu dieser Achse des Widerstands gehören verschiedene, vor allem schiitische Milizen, die Hisbollah im Libanon, Gruppierungen im Irak, die Houthis im Jemen und auch inzwischen die sunnitische Hamas im Gazastreifen. Aber Syrien spielt als Art Bindeglied eine ganz wichtige Rolle, um Waffen aus dem Iran oder aus dem Irak in den Libanon bringen zu können, ist Syrien als Transportweg extrem wichtig. Und dadurch erklärt sich in Teilen die Unterstützung des Irans für den Machthaber in Damaskus.
Mhm. Und wie viel Unterstützung sind Russland und Iran denn bereit zu leisten in diesem Konflikt?
Das ist wirklich momentan die ganz große Frage, die ich nicht eindeutig beantworten kann. Beide Länder haben Bashar al-Assad ihre Unterstützung zugesichert. Der iranische Außenminister hat jetzt gerade kürzlich auch noch gesagt, wenn Bashar al-Assad fragt, werden wir auch Truppen schicken. Ob der Iran das tatsächlich tun wird, ist nicht ganz sicher, weil die iranischen Revolutionsgarden in Syrien ja auch schon zum Ziel von israelischen Luftangriffen geworden sind und momentan geschwächt sind. Und wie sehr Russland, das ja gleichzeitig gegen die Ukraine kämpft, in der Ukraine kämpft, bereit ist, auch Soldaten für Assad ins Gefecht zu schicken, das ist noch nicht hundertprozentig geklärt.
Neben Russland und dem Iran gibt es noch ein weiteres Land, das Einfluss hat in Syrien. Du hast es schon kurz am Anfang der Folge angesprochen, die Türkei unter Präsident Recep Tayyip Erdogan. Welche Rolle spielt die Türkei in diesem Konflikt?
Ich würde sagen, eine ziemlich zwielichtige Rolle. Es ist wirklich nicht ganz klar, wie gut informiert die Türkei war über diesen geplanten Vorstoß der Aufständischen, wie weit sie auch damit rechnen konnten, dass die Aufständischen so leicht Aleppo einnehmen konnten. Die Regierung Erdogan hat im Prinzip zwei sehr klare Ziele. Das eine ist die Bekämpfung der Kurden. Die kurdische Selbstverwaltung im Norden Syriens sehen sie als Verlängerung der Aktivitäten der in der Türkei verbotenen, als Terroristen angesehenen PKK. Also die werden stark bekämpft von der Türkei. Und ein zweiter Punkt ist, es sind ja Millionen Flüchtlinge 2015, 2016 aus Syrien in die Türkei gekommen. Und aus innenpolitischen Gründen möchte Erdogan sehr gerne viele dieser Flüchtlinge wieder nach Syrien abschieben. Er hatte da auch auf einen Deal gehofft mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Der hätte ihn aber immer wieder abblitzen lassen. Und ob jetzt durch diese neue Situation ein solcher Deal wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher geworden ist, das ist noch nicht so ganz klar.
Lass uns noch mal kurz bei den Kurden bleiben. Das ist ja die zweitgrößte ethnische Gruppe in Syrien und hat dort in der Vergangenheit auch eine entscheidende Rolle gespielt. Wie positioniert sich die Volksgruppe der Kurden denn jetzt in diesem neu aufflammenden Krieg?
Ich würde sagen, so ein bisschen zwischen den Stühlen. Das Wichtigste ist es ihnen, dass sie ihr relativ kleines Einflussgebiet im Norden, im Nordosten Syriens aufrechterhalten. Das ist ständig unter Bedrängnis durch die Türkei. aber auch durch Türkei-nahe Milizen, diese sogenannten SNA. Das ist die sogenannte syrische Nationalarmee, hervorgegangen im Prinzip aus einer Gruppe, die mal Freie Syrische Armee hieß. Das sind verschiedenste Milizen, die ganz große Unterstützung von der Türkei erhalten und die auch berüchtigt sind dafür, dass sie gerade gegenüber Kurden extrem brutal vorgehen. Gleichzeitig gibt es jetzt wiederum auch inzwischen schon Kämpfe zwischen kurdischen Truppen und Truppen von Assad. Also die versuchen sich ein bisschen so zu positionieren, dass keine Seite für sie eine zu große Gefahr ausstrahlen wird, weil sie alleine nicht mächtig genug sind, um entweder gegen die Islamisten dauerhaft bestehen zu können oder aber eine Offensive von Assad aushalten können. Deswegen hoffen sie auch auf Unterstützung von außen, und zwar interessanterweise sowohl von den USA als auch von Russland.
USA, Russland, Iran, Türkei. Wir haben jetzt über mehrere Länder gesprochen, die Interessen in Syrien verfolgen. Was wollen denn eigentlich die Syrer und Syrerinnen selbst?
Die große Mehrheit der Syrer will in Frieden und in Freiheit, also ohne Unterdrückung, leben. Was das jeweils heißt, kann man aber nicht für die Syrer verallgemeinern. Da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Interessen. Man kann das jetzt wieder in Aleppo sehen, wo es einige gibt, die jubeln, dass die Islamisten reingekommen sind und der Unterdrückungsapparat Assads aus ihrer Sicht nach außen gedrängt wurde. Andere haben höllisch Angst, gerade Angehörige der Minderheiten, der Kurden, der armenischen und assyrischen Christen, vor möglichen Gräueltaten durch die Islamisten. Also was die Syrer wollen, kann man sicherlich nicht verallgemeinernd sagen, aber die Hoffnung auf mehr Ruhe, auf Frieden und auch auf Freiheit ist sicherlich groß bei vielen.
Welcome to Aleppo.
I love Aleppo, and this is why we have come up to the top.
Walking around Aleppo, it's impossible not to be overwhelmed by the sights, sounds, smells and smiles of the people.
Schauen wir nochmal auf die Stadt Aleppo. Auf Social-Media-Kanälen, zum Beispiel auf YouTube, auf TikTok, da gab es in den letzten Jahren immer wieder so Videos von Reiseinfluencern, die in Aleppo unterwegs waren und die Stadt gefeiert haben als Streetfood oder als Kulturgeheimtipp.
Walking around Aleppo, there is just a deep feeling of culture here. Many people from Aleppo will say they're from Aleppo first before Syria because the city is so iconic.
Wie nah war denn Aleppo dem Frieden zuletzt? Wie war diese Stadt, bevor jetzt die Milizen kamen?
Also nach 2016 hat das Regime von Präsident Bashar al-Assad viel Geld da reingesteckt, Aleppo wieder aufzubauen. Das heißt, diese Bilder, die man auf YouTube und so weiter sehen kann, die sind sicherlich echt.
So we've come to the most famous site here in Aleppo, which is the ancient citadel.
Ich würde dennoch nicht von Frieden sprechen in Aleppo, sondern von einer gewaltfreien Zeit. Und das Regime von Assad hat auch gerade ganz bestimmte Leute eingeladen, dieses Bild von florierendem Leben, von florierendem Kulturleben in Aleppo nach außen zu zeigen. Für uns westliche Journalisten war es nicht so leicht, dort reinzukommen. Kritische Fragen waren da lieber nicht erwünscht. Aber ja, Influencer wurden eingeladen, um Werbung zu machen dafür, dass Syrien unter Kontrolle Bashar al-Assads stabil ist. Und in Deutschland ist das ja auch bei vielen Gruppen auf fruchtbaren Boden gestoßen, dass dann viele gesagt haben, warum können die Syrer, die nach Deutschland gekommen sind, nicht zurück nach Syrien? Dort ist es doch sicher. Aber die jetzigen Ereignisse zeigen, diese Sicherheit, diese Stabilität, die war nur vorübergehend und die war möglicherweise auch geborgt, weil diese Sicherheit nur da war, weil sich Assad schützen konnte durch die Iraner und die Russen.
Wie realistisch ist denn dann ein dauerhafter Frieden in Syrien?
Ich sehe ihn momentan nicht kommen. Ein dauerhafter Frieden hieße tatsächlich, dass sich die verschiedenen Bevölkerungsgruppen in irgendeiner Form an einen gemeinsamen Tisch setzen und eine Vision entwickeln, wie Syrien in Zukunft aussehen könnte. Davon sind wir leider noch eine ganze Ecke entfernt.
Mit dem syrischen Machthaber Bashar al-Assad war das bisher nicht möglich. Im Hinblick auf einen möglichen Frieden ohne ihn, wie lange kann sich Assad noch an der Macht halten?
Er ist massiv unter Druck, massiv unter Bedrängnis und zwar so stark wie wirklich seit Jahren, seit mehr als einem Jahrzehnt eigentlich nicht mehr. Ich hatte ja schon gesagt, es ist nicht ganz klar, wie stark seine Verbündeten aus Russland und dem Iran bereit sind, ihm zu helfen und auch in der Lage sind. Aber es gibt so ein Narrativ, das im Staatsfernsehen, im syrischen Staatsfernsehen gerade verbreitet wird. Die sagen, ach, territoriale Kontrolle ist vorübergehend. Wenn die Islamisten jetzt Aleppo beherrschen, dann kann das zeitweise so sein. Am Ende des Krieges zählt, wer den letzten Schuss abgegeben haben wird. Und das werden wir sein. Assad wird das wieder unter seine Kontrolle bekommen. Und es gab ja tatsächlich auch im Krieg schon Phasen, wo Bashar al-Assad und seine Verbündeten einen Großteil des Territoriums Syriens verloren hatten und dann wieder zurückerobert haben. Das könne jetzt wieder genauso passieren. Das erzählt das syrische Staatsfernsehen. Gleichzeitig ist es tatsächlich so, Bashar al-Assad ist gefährdet und momentan würde ich nicht ausschließen, dass er in einer Weile nicht mehr an der Macht sein wird.
Mit diesen aktuellen Kämpfen in Syrien, da kommt ja ein weiterer Krisenherd auf der Welt dazu, neben dem Krieg in der Ukraine und dem im Nahen Osten. Was bedeutet das jetzt geopolitisch?
Es ist einfach wahnsinnig viel Bewegung und zwar in der ganzen Welt. Und natürlich sind die Verknüpfungen da, auch wenn sie nicht immer ganz direkt sind. Aber Russland ist sehr beschäftigt mit dem Krieg in der Ukraine. Wie wichtig an dieser Stelle dann Syrien noch ist, das wird sich zeigen. Und wir haben ja auch in den Nachbarländern wahnsinnig viel Aufruhr seit mehr als einem Jahr. Diesen brutalen Krieg nach dem Überfall der Hamas auf Israel und das Massaker an der Zivilbevölkerung dort. Darauf folgte der damit verbundene Krieg im Libanon, der wiederum die Hisbollah weitgehend außer Gefecht gesetzt hat, auch ein wichtiger Verbündeter Assads. Also es ist unheimlich viel Bewegung da, leider nicht in die richtige Richtung an vielen Stellen. Und dann kommt ja noch was weiteres dazu. In den USA wurde ein neuer Präsident gewählt, der altbekannte Donald Trump. Aber was der genau tun wird, was der genau im Nahen Osten vorhat, das weiß auch keiner so richtig.
Was weiß man denn über die Position von Donald Trump im Syrienkrieg? Es sind ja schließlich noch US-Soldaten dort stationiert. Wie steht er dazu?
Die kämpfen an der Seite der Kurden im Nordosten des Landes gegen Schläferzellen des Islamischen Staats, der Terrorgruppe IS. Und Donald Trump hat immer mal gesagt, da wollen wir uns vollkommen herausziehen. Das ist den Kurden überhaupt nicht lieb. Sie sehen die Amerikaner auch als Sicherheit für sich selbst. Und wie jetzt Donald Trump auf diese neue Situation reagieren wird, das ist aus meiner Sicht völlig offen. Zumal es bei Donald Trump ja auch manchmal so ist, dass er heute etwas sagt und morgen etwas anderes.
Moritz, vielen Dank dir.
Bitte, bitte.
Moritz Behrendt ist Korrespondent im ARD-Studio Kairo und berichtet von dort über die Lage in Syrien. Alle aktuellen Infos findet ihr auf tagesschau.de. Wenn ihr tiefer eintauchen wollt in die Rolle des IS in Syrien, dann habe ich da noch eine FKM-Folge für euch vom September. Terror vor der Haustür. Wie aktiv ist der IS, heißt die. Den Link packen wir euch nochmal in die Shownotes. Da findet ihr auch den Link zu unserer FKM-Umfrage. Auch wenn ihr nicht so oft FKM hört oder gerade dann, lasst uns eure Meinung da. Was euch an unserem Podcast gefällt und was wir vielleicht verbessern könnten. Danke an alle, die mitmachen. Autoren dieser Folge sind Marc Hoffmann und Max Stockinger. Produktion Christiane Gehäuser-Kamp, Laura Picerno und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Dann erzählen wir die Geschichte einer Frau, die in der häuslichen Pflege arbeitet. Das bedeutet 24 Stunden zur Stelle sein, aber nur für wenige Stunden Bezahlung. Das will sich die Betreuerin nicht länger gefallen lassen und sie kämpft. Wie das ausgeht, das hört ihr dann morgen bei 11KM. Bis dahin, tschüss.